Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit fängt das 5. Kapitel des Römerbriefes an, über das ich heute mit euch nachdenken möchte. Frieden mit Gott, weil Christus uns freigesprochen hat. Eines Tages spielte Claudia im Garten und da entdeckte sie eine kleine schwarze Raupe mit winzigen gelben Punkten. Hihi, kleines Mädchen, Raupe, schrie sie, das ist ja eklig, aber ihr großer Bruder Michael kam dazu und sagte, nein, die ist ganz harmlos, komm, wir suchen uns einen Behälter und dann kannst du die Raupe mit Brennnesseln füttern. Also ließ sich Claudia überreden, lief ins Haus, holte ein großes Marmeladenglas, vorsichtig brachte der Bruder ein paar Brennnesselstängel ab, legte sie in das Glas und setzte das Tierchen mit dazu. Über die Öffnung kam ein Stück Seidenstrumpf mit Gummiband, damit sie genug Luft bekommt, so meinte Michael. Jeden Tag holte Claudia ihrer Raupe frische Brennnesseln und sie beobachtete, wie das kleine Tierchen immer dicker wurde. Doch eines Morgens suchte sie ihre Raupe vergeblich. Als sie das Glas immer wieder drehte, sah sie plötzlich ein komisches, braunes Gebilde. Das hing an einem der Stängel und sah so aus wie ein zusammengerolltes, verwelktes Blatt. Und darunter waren so ein paar Stückchen von der Raupe. Kleine, schwarze Krümel, ganz vertrocknet. Und sie fing an zu weinen und zu schreien, meine Raupe ist tot, meine liebe kleine Raupe. Ihr Bruder Michael kam rein und tröstete sie und sagte, sagte er, das, was du siehst, das ist nur eine Hülle, nur die Haut. Was in der Raupe lebendig war, das ist hier drin, in diesem komischen braunen Ding. Aber es ist tot, es bewegt sich nicht, weinte das Mädchen. Das sieht nur so aus, sagte Michael geheimnisvoll. Hab nur etwas Geduld und du wirst ein Wunder erleben. Die Geschichte geht nachher noch ein bisschen weiter. Aber ist das nicht so genau die Situation? Diese Faszination für das kleine Mädchen mit dieser skurrilen, aber doch irgendwo auch faszinierenden Raupe und auf einmal war sie nicht mehr da. Klar, wir wissen, was mit der Raupe passiert ist, aber das kleine Mädchen lernte hier etwas ganz Neues und auch etwas Entscheidendes. Das, was nach Tod aussieht, muss nicht auch immer tot sein. Wie mag es wohl den Jüngern ergangen sein damals zu Ostern, als sie am Sabbat nach dem Karfreitag zusammensaßen, ängstlich, traurig, verzweifelt. In ihren Augen war auch alles Leben entwichen. Jesus tot und begraben. Und was für die Jünger, wie das Ende ihres Glaubens und ihrer Hoffnung aussah, so wissen wir, war für Christus und für uns eigentlich erst der Anfang. Die Bibel lehrt uns im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 25, ein kleiner Vorgriff auf das nächste Kapitel schon, der Sünde sollt ist der Tod, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben. Sünde, das heißt Trennung von Gott, von der Quelle des Lebens. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, das das vielleicht vergegenwärtigen kann. Ich habe leider keine größere gefunden. Wer kann, hat gute Augen und kann erkennen, was das ist? Eine Glühbirne, genau. So eine, die man noch im Auto findet. Heutzutage haben wir immer LED-Glühbirnen, aber der Effekt, den ich meine, den kann man nur mit so einer richtigen, echten Glühbirne, mit einem echten Glühfaden beobachten. Wer ganz genau hinschaut, der weiß, wenn man so eine Glühbirne unter Strom setzt, dann leuchtet sie ja. Und wenn man den Strom wegmacht, dann leuchtet sie noch ein Bruchteil einer Sekunde nach. So ein letztes Glimmen danach. Der Glühfaden glüht noch ein wenig nach. Und es braucht einen Moment, bis sie ganz erlischt. Unser Leben ist wie so eine Glühbirne, wo der Stecker gezogen worden ist. Das, was wir Leben nennen, diese, wenn es hochkommt, 100 Jahre, das ist nur dieses letzte Aufflackern der Glühbirne, die aber ewig leuchten könnte, wenn sie denn nur mit der Energiequelle, mit dem Strom verbunden wäre. Die einzige Lösung für so eine Glühbirne wieder zu leuchten ist, wenn der Stecker wieder in die Steckdose gesteckt wird. Wir müssen wieder versöhnt werden. Wir müssen wieder verbunden werden mit der Quelle des Lebens, mit Gott selbst. Und die Sünde hat uns von Gott getrennt. Aber weil Christus gestorben ist, ist diese Verbindung wiederhergestellt. Er hat gewissermaßen unseren Stecker an die Stelle eingesteckt, wo sein Stecker steckte, wo er sich für uns hingegeben hat am Kreuz, können wir wieder leben. Wir können dieses Einstecken nicht alleine tun, aber Christus hat das schon für uns getan. Ich sagte ja schon, der Römerbrief Kapitel 5, der ist heute für uns dran. Und ich möchte gerne ein paar Verse mit euch lesen, und zwar Römer 5, die Verse 6 bis 9. Lesen nach der Hoffnung für alle Übersetzung, Römer 5, die Verse 6 bis 9. Diese Liebe, die Liebe Gottes, zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vom Zorn gerettet werden. Die entscheidende Botschaft ist, Jesus, Gott, liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebt nicht die beste Version von dir, dort, wo dir alles gelingt, wo du dich richtig anstrengst oder wo du wirklich mal gütig zu einem anderen bist. Er liebt nicht die beste Version von dir, sondern er liebt sogar die schlechteste Version von dir und von mir. Als wir noch Sünder waren, oder wie es in dem Text weiter heißt, als wir Feinde Gottes waren, da war Christus bereit, für uns zu sterben. Wenn wir heute Abend mal feiern, wenn wir in diesen Tagen Ostern feiern, dann erinnern wir uns daran, Christus starb, damit wir leben können, ohne dass wir irgendetwas dazu hinzufügen können oder das irgendwie Gott vergelten könnten. Er starb für uns seinen stellvertretenden Tod. Und wie er in den Versen, die wir gelesen haben, Verse 7 und 8, formuliert hier Paulus, da sagt er, wenn wir bereit wären, also wer ist denn bereit, für einen anderen Menschen zu sterben? Für einen guten Menschen? Na, vielleicht für einen gütigen Menschen, für jemanden, wo es sich lohnt, wo man etwas Besonderes erhält. Aber Christus starb für uns, als wir seine Feinde waren. Wenn er hier von diesem Sterben für einen anderen spricht, dann klingt da etwas wieder in den Menschen, die das gelesen und gehört haben. In der hellenistischen Welt gab es das. Da war das besonders edel, für einen anderen Menschen sich hinzugeben. Aber wer war dazu bereit, ein freiwilliges Opfer zu geben? Doch nur, wenn man etwas besonders Großes, besonders Wertvolles damit bewirken konnte, vielleicht um eine Katastrophe abzuwenden, dann waren wohl Menschen dazu bereit, und das gibt es auch heute. Aber das, was Christus getan hat, das geht weit darüber hinaus. Er spielt in einer ganz anderen Liga, würde man heute sagen. Christus starb auch für die schlechteste Version von dir und von mir. Er nimmt die Folgen unserer Verfehlung und unserer Trennung von Gott auf sich. Die Glühbirne, die ausgesteckt ist, das Licht, das erloschen ist, das nimmt er auf sich, damit unser Licht in der Ewigkeit wieder leuchten kann. Er steckt unseren Stecker an die Stelle, wo er eigentlich hingehört hatte. Wir leuchten, wir leben an seiner Stelle. Und zwar ohne Vorbedingung, ohne dass wir uns irgendwie als besonders würdig oder wertvoll dafür erwiesen hätten. Gottes Heil geht allem Glauben voraus. Und deswegen, weil er starb, dürfen wir leben. Aber Jesus starb nicht nur, er ist auch auferstanden. Die Geschichte von der kleinen Claudia und ihrem Bruder Michael geht noch ein bisschen weiter. Was sagte sie? Das ist tot, die Raupe ist tot, sie bewegt sich nicht mehr. Und Michael sagte, das sieht doch nur so aus, du wirst etwas Wunderbares erleben. Es dauerte nicht lange und dann platzte dieses hässliche, scheinbar tote, braune Ding auf. Und nach langer Zeit kroch zitternd ein Schmetterling daraus hervor. Seine Flügel waren klein und schrumpelig. Ganz aufgeregt beobachtete Claudia, wie er sich so langsam entfaltete und seine Flügel auf und ab bewegte. Es war ein wunderschöner Schmetterling, ein so wunderbarer Anblick, dass sie sich gar nicht daran satt sehen konnte. Doch dann nahm sie diesen Strumpf von dem Glas und öffnete das Fenster und dieser schöne bunte Schmetterling flatterte hinaus in den hellen Sonnenschein und sie schaute ihm nach und war von Herzen glücklich. Wir haben so eine Schmetterlingskarte für euch heute mitgebracht. Anna hat die für euch besorgt. Und nachher, nach dem Gottesdienst, kann jeder von euch so eine Karte her mitnehmen. Und da kann man so einen wunderschönen Schmetterling mit rauslösen. Und dieser Schmetterling ist eben auch ein Symbol für die Auferstehung. Dass etwas Wunderbares geschieht an der Stelle, wo wir nur Tod und Verwesung sehen. Was ist die Raupe verglichen mit einem Schmetterling? Wenn wir das einmal anschauen, der Schmetterling ist schön und leicht und lieblich. Er ist, können wir jetzt auch schon sehen, die ersten Sommerboten, er ist ein Auferstehungszeuge. Und immer wenn ihr jetzt in diesem Frühling einen Schmetterling seht, dann denkt an die Auferstehung. Wir lesen im Römerbrief noch einen Vers weiter, Römer 5, Vers 10. Dort bringt Paulus es nochmal wirklich auf den Punkt. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt werden, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Weil Christus auferstanden ist, haben wir Frieden mit Gott. Sind wir mit ihm versöhnt? Ist nicht nur, ja, wie soll ich sagen, so eine juristische, ein juristischer Akt vollzogen worden, okay, freigesprochen, kriegst du als Einschreiben zugestellt. Nein, Gott stellt eine Beziehung zu uns wieder her, zu dir. Eine liebevolle Beziehung. Rechtfertigung und Versöhnung sind für Paulus eng verknüpft. Die kann man gar nicht voneinander trennen. Und so sagt er, wenn wir schon durch den Tod Christi gerettet worden sind, was bedeutet dann es für unser Leben, dass Christus auferstanden ist? Wie viel mehr, wie viel größer ist die Freude und die Zuversicht, die wir daraus ziehen können. Als Gläubiger an den Auferstandenen schauen wir nicht zurück auf die Raupe, sondern nach vorne auf das Leben. Auf das Leben in Harmonie und Gemeinschaft mit Gott und natürlich dann auch mit unseren Mitmenschen. Es gibt so Kritiker, die sagen, also die Christen, schön und gut, aber wenn sie schon immer von Erlösung reden, mögen sie doch bitte auch etwas erlöster ausschauen. Manch ein Christen ist so ein sehr zerfurchtes, trauriges Gesicht ins Gesicht geschrieben. Aber wenn wir an Ostern denken, hält das nicht unsere Mienen auf? Ist denn nicht auch an deinem Gesicht zu sehen, dass du mit dem Auferstandenen lebst, dass du voll Freude und Friede bist, dass Verbitterung und Verzweiflung gar keinen Raum mehr in deinem Leben haben, weil du doch verbunden bist mit dem, der den Tod überwunden hat? Wie fühlt man sich, wenn man eine unüberwindbare Schuldenlast abgenommen bekommt? Wir leben ja in einer Welt des Geldes, ja? Stell dir irgendeinen beliebigen Betrag vor, den du nicht schultern könntest, vielleicht 1 Million. Und da kommen die Schuldner und sagen, du musst zahlen. Und du weißt, okay, von meinem sauer verdienten Geld bleibt mir nur noch der Hartz-IV-Satz übrig und der Rest, den muss ich immer abgeben. Und dann kommt dort einer und sagt, ich übernehme deine Schuld. Und du kannst dein Leben wieder frei leben, so wie du ursprünglich gedacht und geschaffen und gewollt warst. Frei. Was für eine Emotion löst das in uns aus? Man richtet sich geradezu auf, weil man so diese Psyche drückt uns herunter. Aber das Bewusstsein der Befreiung richtet uns wieder auf. Paulus sagt, und den ersten Vers habe ich ja schon gelesen, wir haben Frieden mit Gott. Nicht, wir werden einmal Frieden mit Gott haben, dann, wenn er wiederkommt oder wann auch immer, sondern jetzt, in dieser Zeit. Weil Christus auferstanden ist, weil er uns mit sich versöhnt hat, leben wir im Frieden. Wir müssen diesen Frieden nicht erst mühsam erringen, wie es damals Luther ging, der auf der verzweifelten Suche nach dem gnädigen Gott war und ihn schließlich genau in diesem Buch im Römerbrief gefunden hat. Und dieser Friede mit Gott, das ist nicht nur so ein inneres Fröhlichsein, ach, mir geht's gut und dir nicht, sondern das dringt nach außen. Das reichen wir weiter in diese Welt, in den Alltag. Christen sollen Friedensstifter sein. Dort, wo zwei sich streiten, sollen wir diejenigen sein, die den Streit schlichten und nicht die zum Streit beitragen. Unser Glaube, auch der Glaube an den Auferstandenen, der entscheidet sich nicht am Sabbatmorgen beim Abendmahl, sondern der entscheidet sich im Alltag, wo ich Frieden bringe, meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Arbeitskollegen. Oder auch in dieser Zeit, ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, aber sind wir diejenigen, die Frust, Hetze oder Hass verbreiten oder diejenigen, die Freude und Zuversicht und Hoffnung weitergeben? Das Mädchen in der Geschichte schaute diesem bunten, fröhlichen Schmetterling noch lange nach. Wie geht es dir und mir mit dem Blick auf den Auferstandenen? Schaust du ihm nach, täglich, im Geiste natürlich? Gott, der Auferstandene, Jesus Christus, ist nur ein Gebet, nur ein Bibelvers entfernt. Das Abendmahl, das wir heute feiern, ist auch ein Blick auf die Schönheit und die Lebensfreude der Auferstehung. Und in diesem Sinne möchte ich dieses Fest heute mit euch feiern. Ostern bedeutet, mit dem Auferstandenen zu leben. Den Frieden Gottes ins Herz zu lassen und selber aufhören mit negativen Gedanken, Hass oder Hetze. Jesus war bereit, diesen Frieden zu bringen, als wir noch voller Feindseligkeit waren. Und wir können heute mit diesem Frieden leben, auch demjenigen gegenüber, der selber noch voller Unfrieden ist. Um Auferstehung auch heute noch Wirklichkeit unspürbar werden zu lassen. Amen.